Herzlich willkommen zum Podcast Digitale Kanzlei von Soldern. Mein Name ist Oliver Schwarz, ich bin auch heute hier Podcast-Host. Mein Gast heute ist Ahmed Kadur von Litigo. Und Litigo beschäftigt sich mit digitalem Mandanten-Onboarding.
Ja, Ahmed, vielen Dank, dass du dir für uns heute Abend die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank dafür. Und ja, würde eigentlich ganz gerne am liebsten mal zunächst ein bisschen über dich erfahren. Wie bist du denn überhaupt in den Bereich Legal Tech im weiteren Sinne gelandet? Und erzähl uns doch mal da ein bisschen von dir und deinem Werdegang.
Genau, erstmal auch herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann als heutiger Gast. Und ja, also ich habe auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und habe mich schon früh dafür interessiert, so eine Schnittstelle zu sein, was digitale Produkte angeht und Prozesse, also Prozess, Business Process Management, Notation und sich da anzugucken, quasi ja, Workflows zu zerlegen und sich da die einzelnen Teile anzuschauen. Ich habe auch vorher quasi vor Litigo habe ich an einem digitalen Produkt gearbeitet und dort die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, Nutzerprobleme zu erkennen, so eine bestimmte Produktlogik zu haben und auch so Wünsche irgendwie in Features übersetzen zu können und ja, da halt diese Schnittstelle zu sein zwischen Sales, Produktentwicklung, und das fand ich schon immer interessant, so auch gleich da hands-on zu arbeiten. Genau, der Berührungspunkt dann mit Legal Tech kam über ein Stipendien- und Innovationsprogramm, Zusammenarbeit mit dem Münchner Legal Tech-Verband LTC, Legal Tech Collab. Und da hatten wir die Herausforderung, quasi uns anzuschauen, oder die Mission uns anzuschauen, was, wo kann man Wohnungseigentümergemeinschaften und Kanzleien effizienter oder bei Herausforderungen besser gesagt unterstützen. Also Herausforderungen im Sinne von, du hattest ja irgendwie Digitalisierung, KI, dieses ganze Thema, wo kann man halt ansetzen. Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben ein paar Kanzleien durch den Alltag begleitet und uns dafür die verschiedensten Prozesse angeguckt. Quasi, du hattest da die Berufsträger, also Sekretärin, Refa, Anwalt, wir haben sie quasi einen Prozess, wo wurde er übergeben, wer hat was gemacht, irgendwie ein Kunde, Mandant kam in die Kanzlei, wie ging es dann weiter mit der Kommunikation? Und da haben wir natürlich festgestellt bei uns, dass da halt noch bevor irgendwo also richtige juristische Arbeit begonnen hat, dass man halt da bei diesem Thema Mandatsanfrage schon sehr unstrukturiert war. Also erste E-Mail, Telefonat kam rein oder Kontaktformular, Webseite, dann wurden, ja, mussten irgendwie Dokumente, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Mieterhöhung schreiben, also je nachdem, was man da Rechtsgebiet hatte, Fristen, Rechtsschutz abgeprüft werden. Und das hat mich natürlich auch interessiert, weil ich mir gedacht habe, so, ich habe KI in dem Sinne immer wie so ein Auto gesehen, weißt du? Du kannst zu Fuß so von A nach B gehen, aber du kannst es auch natürlich mit einem Auto machen, ein bisschen schneller. Aber so die Hauptverantwortung, wenn du jetzt Geschwindigkeitsüberschreitung hast oder jemanden überfährst, kannst du ja schlecht aus dem Auto schieben. Und ich habe auch immer schon mir gedacht, ich würde eher gern die Finger lassen, was KI angeht, was irgendwie die rechtliche Arbeit angeht, würde aber gerne bei der Fallbeschaffung, Informationsbeschaffung, den ganzen administrativen Prozessen ansetzen, damit halt dieser Prozess insgesamt, was Informationsbeschaffung angeht, viel kürzer wird. Und quasi der Anwalt und Mandant dann auch gleich schon viel früher zusammenarbeiten können, beziehungsweise der Anwalt dann mit der Fallbearbeitung beginnen kann. Und das hat mich immer schon so fasziniert. Auch unter anderem wegen der persönlichen Erfahrung vor ein paar Jahren, Corona, hatte ich jemanden aus meinem Umfeld, Verwandtschaft, der wurde quasi in der Corona-Krise gekündigt, obwohl es damals das, wie hieß es nochmal?
Kurzarbeitergeld?
Genau, für die Unternehmen. Und der wurde dann quasi trotzdem gekündigt aus dem Vertrieb. Und dann habe ich halt damals mitgeholfen irgendwo, weil war natürlich schon sehr frustriert darüber, halt einen Anwalt zu suchen und da quasi erste Anfrage geschickt und dann ihm geholfen, Dokumente zusammenzufinden, so Arbeitsvertrag, Lohnbescheinigung, Dokumentation der Kommunikation, so weiter und so fort. Und das hatte ich dann schon immer im Kopf so, dass dieser Prozess, den hätte man irgendwie schon viel smarter anpacken können. Genau, ja. Was ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe aus der Geschichte, ist, dass man eigentlich seine Angestellten nicht kündigen darf, wenn man das quasi vom Staat erhält, diese Hilfe.
Ja, aber es ist ja spannend. Das heißt, du hast dich dem im Grunde von der betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozessanalyse genähert, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ihr habt einfach mal versucht, das im Rahmen der klassischen, ja, BPM oder Business Process Modeling mal neu zu ordnen und zu analysieren. Da gibt es wahrscheinlich immer viel zu sehen, weil es sehr untypisch und unstrukturiert, hast du ja selber gesagt, ne? Ist, wenn da, wie dieser Prozess bei den meisten Anwälten vonstatten geht, ne? Wo man sich das nur so leisten kann. Es ist natürlich die Frage, die sich mir immer dann stellt, auch bei dem Thema, hat man so viel Typizität, also sind die Mandate immer gleich, weil ich ja immer auch denke, die Geschäftsprozessanalyse, die kommt ja häufig aus dem Fall, dass sie so sehr typisierte Sachverhalte abbilden muss, ne? Wo eigentlich immer alles so ein bisschen gleich sein muss, weil man ja aus dem Betriebswirtschaftlichen kommt, wo Vorfälle immer mehr oder weniger typisiert sind, wenn du jetzt ein Fließband dir vorstellst oder so. Ne? Fließband ist sicherlich wirklich der falsche Vergleich jetzt für eine Kanzlei, aber habt ihr feststellen können, dass trotzdem eine Art von Typisierung der Geschäftsprozesse möglich war, beziehungsweise doch immer sich sehr stark Sachen wiederholt haben, die sich dann auch wirklich lohnen, wo man mit einem Automatisierungshebel dann anpacken kann?
Es gibt natürlich diese Parallele, oder man kann zu der Auffassung kommen, dass man halt quasi in der betriebswirtschaftlichen Bereichen, wenn man jetzt dieses Process Mining macht, was wir gemacht haben, dass man da auch irgendwie sehr klare Prozesse hat. Aber tatsächlich ist es häufiger so, dass du quasi für einen Prozess tausende Varianten hast, wie etwas geschehen kann. Also wenn ich irgendwie, wie du gemeint hast, Fließbandproduktion habe, irgendwie so, wenn ich Reifen produziere, so was passiert jetzt, wenn es aber irgendeinen Mangel gibt, es wird zurückgeschickt, was wird da in Gang gesetzt? Und dann hast du basically, eigentlich ist es kein gestreamliner Prozess, sondern es ist ein Baum, der sich entwickelt. Und das haben wir natürlich auch bei den Anwälten und bei dieser Mandatsanbahnung gesehen. Nichtsdestotrotz hast du ja immer noch so ähnliche Fallkonstellationen, wo du bestimmte Informationen brauchst, um irgendwie abzuprüfen, hey, ist dieser Fall irgendwie wirtschaftlich profitabel für mich? Auch, dass du zum Beispiel anhand der Fragen erkennen kannst, wie die derjenige Person drauf ist. Du hast natürlich immer wieder so Informationen, die du quasi, die du brauchst. Und du hast natürlich auch die Besonderheit, dass du, egal wie vielfältig diese Prozesse aussehen können, und das war ja auch unser Ansatz mit Litigo, dass du ja zum Beispiel mit einem modularen Formular gucken kannst, dass du die Arbeitsschritte quasi abdeckst. Und ich denke, das ist ja auch das, was ich so interessant finde. Du hast quasi eine Gemeinsamkeit, ist, dass quasi jede Kanzlei oder Anwalt anders arbeitet. Du hast auch zum Beispiel innerhalb des Rechtsgebiets Verkehrsrecht. Hast du zwei Anwälte, die für denselben Tatvorgang zum Beispiel bestimmte oder andere Informationen abfragen? Was ich zum Beispiel jetzt aus der Praxis mitgenommen habe, wir hatten jemanden, für den war das wichtig, dass der Mandant eine Unfallskizze abgibt. Für den einen war das dann aber mehr wichtig, dass ein Kfz-Zeichen dabei ist oder dass er mehr Angaben über das Auto macht. Das heißt, du kannst dann natürlich auch sehen, so für den eigentlich selben Rechtsgebiet, selben Fall, kann es auch je nach Anwalt so verschiedene Schwerpunkte geben, was er gerne so in diesem Erstkontakt herausfinden möchte. Und das war natürlich auch für uns interessant herausfinden, weil wir auch angenommen haben, es müsste eigentlich sehr vieles so identisch sein. Du hast natürlich sehr viele Ähnlichkeiten, aber du hast auch diese Abweichungen, so dass jeder ein bisschen so seine eigenen Fragen hat oder Sachen anders formulieren möchte. Und das war auch das Interessante für uns, wo wir dann gesagt haben, okay, dann ist eigentlich der einfachste Weg, das zu lösen, indem man das quasi so konfigurierbar macht, dass da wirklich jeder seine eigenen Fragen und Workflows mit einbauen kann. Ja, wenn ich dir da so ein kurzes Beispiel geben kann, so was ich im Kopf hatte, ist, was du basically versuchst zu machen, ist, wie kann ich das Rad an einem fahrenden Auto irgendwie wechseln? Das ist das, was ich so immer im Kopf hatte. Du hast irgendwie eine Autobahn, 200 km/h, geht irgendwie schlecht, dass du da das Rad einfach so wechseln kannst. Und die Lösung für mich war auf jeden Fall, dass man halt, du hast ja im Kanzleialltag Fristen, Mandanten, die auch irgendwie anrufen, hey, wie sieht es mit meinem Fall aus? Du hast bestimmte Prozesse und du kannst ja nicht einfach das Ganze unterbrechen und versuchen, so, soll ich sagen, All-in-One-Solution in dem Sinne oder etwas komplett quasi von neu aufzumachen und bestehende Prozesse zu unterbrechen. Deswegen war es auch für mich wichtig, dass man irgendwo ansetzt, wo man quasi nicht das Rad an einem fahrenden Auto bereits ersetzen muss in dem Sinne, sondern irgendwo guckt, dass man sich in bestehende Prozesse einfach einfügt, ohne dass das Auto abbremsen muss und dann 200 km/h noch volle Kanne durchfahren kann. Du merkst, ich mag Autos.
Ja, sehr gut. Ich musste da auch an irgendwie so ein YouTube-Video denken, wo irgendwie Leute während der Fahrt, das geht tatsächlich, während der Fahrt Reifen zu wechseln. Ich muss dir den YouTube-Link mal schicken. Also ein schönes Beispiel, aber ich verstehe, was du meinst. Und zu dem Einstieg, den du gewählt hast, hätte ich mir jetzt auch gedacht, naja, so gut, als Verkehrsrechtler frage ich vielleicht immer gern das eine und das andere auch. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt mal gedacht, beides ist wichtig. Ja, wahrscheinlich ist die Unfallskizze ebenso wichtig, wie man auf jeden Fall auch das Kennzeichen, sodass ich gedacht hätte, das muss ich ja irgendwo ergänzen. Das heißt, aber ich habe mitgenommen, ihr liefert im Grunde dann auch so ein bisschen, sagen wir mal, ich bin Neuling im Verkehrsrecht und steige jetzt ein, habe ich dann mit euch auch ein bisschen so ein Expertensystem, was mir so ein bisschen das Kochrezept an die Hand gibt, von wegen dem ersten Mandatsgespräch mit beim Verkehrsunfall, wo ich ja wirklich einen sehr typisierten Sachverhalt habe. Also wenn mal aber typisierte Sachverhalte vorkommen, dann ist es ja nach meinem Erachten wirklich das Verkehrsrecht, typische Unfall- und Ordnungswidrigkeiten. Und da kann man ja nun wirklich hingehen und sehr formularisiert wie in einem Kochbuch mehr oder weniger die Sachen abfragen. Habt ihr das auch ein bisschen gesammelt? Also habt ihr sozusagen versucht, auch Kochbuch zu sein? Oder habt ihr gesagt, nee, man kann bei uns jeden einzelnen Schritt im Grunde customizen, aber das soll dann auch bitte jeder selber machen?
Also das haben wir am Anfang versucht, wie so ein Kochbuch zu sein und auch zum Beispiel was die Formulierungen angeht. Also wir hatten da von 3 verschiedenen Anwälten, irgendwie wollten sie denselben Sachverhalt abfragen, aber jeder mit seiner eigenen Formulierung. Und da haben wir so am Anfang gedacht, okay, kann man das verallgemeinern? Aber dann sind wir dann doch zu der Idee gekommen, so du kannst irgendwie, quasi was Formulierungen angeht, irgendwas in der Mitte finden, aber dann ist keiner zufrieden. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, dann machen wir es lieber so, dass jeder auch wirklich, wenn er dieselben Sache abfragt, einfach auch seine eigene Formulierung hinschreiben kann, wie würde er das abfragen, wie denkt er, dass es ein Mandant zum Beispiel verstehen würde. Und das ist auch Sache, die für mich sehr interessant war, dass da natürlich jeder auch selbst bei so granularen Sachen, wie formuliere ich, also wie frage ich einen bestimmten Sachverhalt ab, dass da auch da die manche Anwälte zum Beispiel sagen wollen, nee, ich will das so auf meine Art machen. Und da war es natürlich für mich wichtig, nicht zu sagen, ja, aber ich weiß es besser oder irgendwie so, Mandant kann es so und so verstehen, sondern sagt man, okay, be my guest, dann kannst du das quasi so formulieren, wie du denkst, dass es am besten rüberkommt. Ich denke, das ist auch am Ende, glaube ich, auch ein Ziel von mir, dass ich da nicht irgendwie versuche, jemanden besser zu erklären, wie er seinen eigenen Prozess oder wie er quasi Informationen von den Mandanten abfragen soll, sondern da einfach nur zu unterstützen, dass da die Informationen schneller rankommen und dass dann auch diejenige Anwalt, Anwältin auch das dann ruhig so machen kann, wie er es für richtig hält. Ich denke, das ist ein bisschen so wie in der Wirtschaft der Markt regelt, so man überlässt es einfach denen und ich glaube, im Zweifelsfall wird man früher oder später merken, wenn man selbst herumexperimentiert als Anwalt und zum Beispiel Fragebogen ein bisschen anders baut oder Fragen anders stellt, dass man dann von selbst vielleicht darauf kommen könnte. Aber da würde ich mich jetzt primär nicht dahinstellen und sagen, hey, ich würde das am besten so machen.
Was wir haben, sind Vorlagen, je nach Rechtsgebiet.
Genau. Das ist das, was du wahrscheinlich meinst. Also so Kochbuchs haben wir auf jeden Fall für bestimmte Fälle haben wir Vorlagen und die kann man dann aber auch überarbeiten, wenn man sagt, hey, diese Frage ist für mich irrelevant, das will ich nicht wissen, dass man da das ausschalten kann und sagt, hey, die Frage wäre auf jeden Fall wichtig für mich, die will ich aufnehmen, dann kann man das auch machen. Also das ist quasi, was wir machen ist, wir geben dir in dem Sinne ein allgemeines Kochrezept, aber du kannst dann nochmal bestimmen, wie viel Salz, wie viel Wasser willst du drin haben. Genau.
Ja, nee, das ist ja eine gute Analogie, klar. Und ich habe mir auch gedacht, genau, man weicht ja auch da häufig schon mal gerne von dem ab, was man im Rezept vorfindet. Und dass das möglich sein muss, ist mir auch, ist, denke ich, auch klar. Ne? Aber dafür gibt es ja auch die Herrschar von Formularbüchern im juristischen Bereich, die gerade für Neulinge, die jetzt noch nicht so die Praxiserfahrung haben, dann auch sagen, im Grunde eher wie eine Checkliste, ne? Dass du sagst, vergess mal nichts. Ne? Denn du kannst ja noch so eine coole Unfallskizze, hast du dann angefordert, aber oh, ich habe ja das Kennzeichen vergessen und ich habe vergessen nach, was weiß ich, nach der Haftpflicht zu fragen und so weiter. Das ist natürlich doof, ja. Also da, das meine ich damit, ne, dass man im Grunde eher auch diese Checklistenfunktionen ein bisschen den Kollegen mit und Kolleginnen mitbietet, wo man das so ein bisschen mitgeht. Aber ich verstehe, dass das im Grunde auch durch eure Vorlagen enthalten ist, dass ihr da auch so sagt, so hier so ein bisschen den Finger zeigt, dass man einfach Sachen, die man eigentlich auf jeden Fall braucht, auch nicht vergisst. Ne? Denn das ist ja gerade bei einer Mandatsanbahnung, glaube ich, immer eine wichtige Geschichte. Wenn du dann nachher rausgehst und hast vergessen, die Vollmacht dir unterschreiben zu lassen oder sonstige Dinge, ne, dann das sind ja so die Basics, ne, dass man da einfach erstmal den gesamten administrativen Einstieg mit abfängt, ne, und dann nicht sagt, ach, das haben wir dir alles mal offen gelassen, ob du diese Wichtigkeiten auch machst oder nicht, denn die sind ja mehr oder weniger Pflichtprogramm. Ne?
Auf jeden Fall, ich glaube, da hast du, also was wir versuchen ist halt, du hast die Vorlagen und zum Beispiel Verkehrsrecht hast du auch so, also wird nach Versicherungen gefragt, wer war denn Fahrer quasi, gab es noch Beifahrer, Zeugen, Kfz-Gutzeichen und so weiter und so fort. Und dann kann aber natürlich auch der Anwalt, wenn er irgendwie meint, das brauche ich nicht oder will ich nicht, das ausschalten. Es gab noch Punkt und zwar, genau, ich denke, was man, also was ich aus der Praxis gesehen habe, ist, dass du ein bisschen auch so zwei Typen hast, so, also wie das Formular irgendwie verwendet wird. Es gibt also Anwälte, die sagen, hey, ich möchte natürlich schon genug Informationen erhalten, um irgendwie zu wissen, lohnt sich das, also Streitwert jetzt zum Beispiel, was Mietrecht angeht und so weiter und so fort. Aber die auch, die das aber so kurz wie möglich halten wollen, weil sie da natürlich sagen, ich will dieses Onboarding so kurz wie möglich machen und halt so das wirklich verschlankern. Während andere quasi sagen, nee, ich habe ein Rechtsgebiet, wo ich das sehr wohl brauche, zum Beispiel Medienrecht, Sexualstrafrecht, dass man da sagt, nee, ich will bei so sensiblen Angelegenheiten alles Wichtige wissen, was dazu gehört. Und da haben wir auch das Feedback gekriegt, so das Formular kann er auch so lange sein, weil es für einige Anwälte sich auch da lohnt, das, oder für die so eine Vorqualifizierung ist, zu sehen, wer nimmt sich überhaupt die Zeit und macht all diese genauen Angaben, dass sie später nicht immer wieder erfragt werden müssen. Es war auch für mich interessant zu sehen, du hast da ein bisschen so zwei quasi Wege, wo das divergiert. Einmal, dass man quasi diese Onboarding natürlich so schnell und reibungslos machen will wie möglich und dann kann man dann auch einige Informationen einfach also Fragen löschen in dem Sinne, wenn man das quasi so einfach, die Hürde so einfach wie möglich machen will. Aber andererseits kann man auch sagen, nee, ich will, dass sich die Leute dafür die Zeit nehmen, weil das zeigt mir natürlich auch als Anwalt, so, der nimmt das ernst oder das ist jemand, mit dem wäre die Zusammenarbeit später auch einfacher. Also das gibt ja natürlich auch dann sehr viele Einblicke.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich, wie du schon sagst, verschieden von Rechtsgebieten. Wenn ich jetzt denke, ich habe eine Ordnungswidrigkeit, ich bin zu schnell gefahren, dann möchte ich mein Ticket am liebsten mit einem Knopfdruck loswerden. Ne? Stichwort hier geblitz.de, diese LegalTech-Angebote. Wenn ich aber irgendwo mich jetzt gerade irgendwo getrennt habe, dann möchte ich auch jemandem ganz viel schreiben, warum ich jetzt sauer bin und warum ich, wie der Sachverhalt ist. Dann möchte ich ganz viel loswerden. Normalerweise möchte ich das wahrscheinlich bei einem Mensch, aber ich kann mir schon vorstellen, was dann so ein etwas umfänglicheres Formular, wie du es beschreibst, so ein bisschen das ersetzen kann im Anbahnungsprozess, dass man einfach dann auch bereit ist, mehr loszuwerden und dass dann die Anwälte auch sagen, okay, wenn dann so ein Fall kommt, der so speziell und emotional ist, dann möchte ich auch das testen, ob es der Person ernst ist, dass es eben nicht nur so ein Mausklick ist, wie bei geblitz.de, ne, so weg mit dem Ticket, sondern da das auch ein gewisses Engagement auf der Mandantenseite vorliegt, damit ich mich dem Fall überhaupt widmen kann. Ne? Okay, das verstehe ich.
Genau. Okay, das verstehe ich, ja. Genau, ja, dann haben wir auch bei uns deswegen die Spracheingabe, dass man das einfach alles einsprechen kann und sich von der Seele losreden kann und dann auch zum Beispiel durch KI das nochmal restrukturieren lassen kann. Und zwar, weil der Anwalt dann auch eine strukturierte Zusammenfassung bekommt. Sich aber im Zweifelsfall trotzdem die Originaleingabe angucken kann, um so zu sehen, wie hat sich die Person artikuliert, also man kann auch schon sehr viel rauslesen aus so einer Zusammenfassung oder Originaleingabe, so quasi wie emotional oder aufgewühlt da die Person ist. Das finde ich auch sehr interessant, dass man dieses Layer auch noch mitnehmen kann.
Ja, verstehe ich. Und das heißt, jetzt ist mir im Grunde so ein bisschen klar geworden und dann habt ihr aus diesem, kam denn zuerst das Produkt oder habt ihr im Grunde, oder hast du, in welcher Konstellation habt ihr dann Litigo Solutions aus diesem Ansatz gegründet?
Zuerst haben wir versucht, aus den verschiedensten Anforderungen, die es gab, ein Formular zu bauen für das Rechtsgebiet. So ein Standardformular. Weil wir da natürlich da so vorgegangen sind, dass wir uns gedacht haben, okay, wie kann man eigentlich einen Prozess streamlinen für alle? Denkfehler war natürlich, es geht nicht darum, dass du irgendwann so eine goldene Mitte für alle erreichst, sondern dass alle Beteiligten quasi ihren eigenen Prozess in ihrer eigenen, wie soll ich sagen, Version gestreamlined haben. Deswegen, und dann haben wir natürlich auch das Feedback bekommen dann von den Anwälten, mit denen wir Litigo entwickelt hatten, die dann gesagt haben, hey, mir gefällt es nicht, wie ihr das hier so dargestellt habt. Ich will noch diese folgende Frage haben oder mir gefällt eure Formulierung nicht. Wo ich mir dann natürlich auch dann schnell gecheckt habe, okay, der eine Anwalt sagt, er ist zufrieden damit, aber der andere sagt, er will das anders haben. Was machst du jetzt? Versuchst du dem zu sagen, hey, es ist nun halt so und so gib dich damit ab, so in dem Sinne, so. Oder versuchst du halt das selber, also übers Backend zu verändern, haben wir am Anfang gemacht, aber haben auch bemerkt, damit das ist basically nicht so ganz effizient ist, quasi selber im Backend so hardcoden zu müssen. Deswegen sind wir dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, so den Anwälten auch selber und auch uns so eine Modularität zu geben als quasi auch Nutzerinterface, also nicht, dass man auf Code-Ebene was verändern muss, wo man selber so schnell einfach irgendwelche Schalter umlegen muss, Fragen optional erforderlich machen kann und da auch bei den verschiedensten Bereichen irgendwie Fragen hinzufügen kann, umformulieren kann und so weiter und so fort. Da sind wir halt ziemlich schnell dann doch zu dem Schluss gekommen, dass sowas mehr Sinn macht, als zu versuchen, allgemeine Vorlagen allen irgendwie aufzudrücken. Und genau, das hängt dann auch je nach Rechtsgebiet ab. So für Verkehrsrecht, denke ich mal, und Arbeitsrecht, Mietrecht, hatten wir da gesehen, es gibt auf jeden Fall immer wieder Fragen, die haben alle quasi Anwälte gestellt, so in dem Sinne, also es ging in dieselben Richtung. Aber selbst da, wie gesagt, jeder wollte irgendwie seine eigene Formulierung haben. Dann hat es natürlich auch andere Rechtsgebiete, wie jetzt das so Bauarchitektenrecht und so weiter und so fort, wo dann auch jeder Anwalt auch nochmal so eigene Arbeitsweise hatte oder und so weiter und so fort. Deswegen haben wir dann einfach gesagt, so statt dass wir irgendwo selber versuchen, so eine Balance zu finden zwischen den verschiedensten Anforderungen, machen wir es einfach so, dass jeder sich so zurechtbacken kann, wie er will. Ja.
Was du sagst, ich glaube mal, der Schlüssel ist ja dann auch immer die Typisierung, ne, des Sachverhaltes. Also ein Architekten und Baurechtler, dem reichen vielleicht zwei Fälle im Jahr, aber der Mensch, der Ordnungswidrigkeiten oder Blechschäden macht, die machen das am Fließband, die Kanzleien im Regelfall. Und da geht es natürlich auch, und das ist eben sehr typisiert, ne? Wenn du jetzt irgendwie ein Rechtsgutachten zu einer Windparkanlage schreiben musst, dann gibt es wohl kaum typisierte Fragen, die du deinem Mandanten stellen kannst, sondern du betrittst juristisch ja komplettes Neuland und ich sag mal, die Typizität deiner Sachverhalte, wie standardisiert ist das, wie oft kommt das vor, wie hoch ist die Schlagzahl in der Kanzlei, da sind wir dann doch wieder so ein bisschen in Richtung Fließband, ne? Denn der Mehrwert, den du mit deiner Lösung für den, sag ich mal, Baurechtler oder Architekten oder der jetzt was weiß ich, ein Windparkgutachten im Jahr schreibt, da wirst du ja kaum Mehrwert liefern können, ne? Mit der Lösung gehe ich mal von aus, denn der hat ja nicht, hat ja wirklich dann nur einen sehr kleinen Teil seines Prozesses, nämlich den ganz kurzen administrativen Teil mit abgebildet, aber da ist ja die Automatisierungshebel, der ist ja dann vermutlich sehr gering.
Auf jeden Fall, du hast da natürlich in diesen Rechtsgebieten viel weniger quasi Mandante, was quasi das Volumen angeht. Aber natürlich ist es auch so, dadurch, dass man jetzt Litigo zum Beispiel auf der Webseite einbetten kann oder als QR-Code in der Kanzlei hat, dass du natürlich auch bei solchen Boutique-Kanzleien immer noch einen gewissen Use-Case hast, dass da jemand zum Beispiel quasi, wenn er auf die Webseite als Lead kommt, dass der vielleicht, wenn jetzt gerade die Kanzlei telefonisch nicht erreichbar ist, dass er immer noch so ein Erstkontakt dahergestellt ist und dieser Lead zum Beispiel nicht verloren geht. Das ist tatsächlich, habe ich mir auch gedacht, es gibt so nischige, also oder diese Rechtsgebiete, die halt Boutique-Kanzleien machen, die jetzt nicht so von Großvolumen leben, wo es aber dann auch zwei Sinn macht, wenn man das auf der Webseite hat, einfach so als Sicherheitsnetz. So. Selbst wenn jemand auf die Webseite kommt und niemand ist gerade telefonisch erreichbar, dass man halt da zum Beispiel das Formular machen kann. Aber natürlich, klar, ein sehr großer Mehrwert kann man bei so ein Verbraucherrecht bei Massenverfahren bieten zum Beispiel, wo du einfach ein großes Volumen hast und du da meistens sehr, sehr, sehr standardisierte Abfragen hast.
Verstehe ich. Ist denn, was ist denn sozusagen bei euch jetzt auch an der Lösung im Vergleich zu anderen Mandatsanbahnungs-LegalTech-Lösungen, die es ja auf dem Markt schon eine Weile gibt? Ne? Ich habe ja auch mit einigen von deinen Kollegen da schon gesprochen.
Ja.
Sag mal, wo habt ihr gesagt, das machen wir jetzt ein bisschen anders als die gängigen Lösungen?
Ich denke einerseits, dass man halt bei der Zusammenarbeit mit Anwälten vielleicht schon gemerkt hat, dass die mit standardisierten Vorlagen manchmal okay sind, aber dass man da halt noch volle Zufriedenheit hat, wenn man ihnen dann doch nochmal die Möglichkeit gibt, vieles an ihren eigenen Workflows anzupassen und quasi ihre eigenen Formulierungen zu übernehmen. Ich denke, andererseits haben wir das ja auch bei uns so, dass man quasi bei den Fragen einen dynamischen Teil hat, also eine KI-Sektion. Das ist zum Beispiel, da sprichst du deinen Fall ein oder schreibst ihn runter und dann hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit als Anwalt die Funktion anzuschalten, dass du irgendwie eine KI hast, die auch erstmal Rückfragen stellt. Und da ein bisschen, wie man das im Sales so sagt, diesen Discovery Call damit abdeckt. Also dass man irgendwie dann Rückfragen zum Beispiel Mietrecht bekommt, so wie ist das Verhältnis zum Vermieter, wie ist da Kommunikation, gibt es Sachmängel und so weiter und so fort. Und dass du dann zum Beispiel auch als Anwalt bestimmen kannst, hey, wie viele Fragen kann die KI stellen? Oder will ich zum Beispiel diesen Teil komplett ausschalten und ich will alles selbst konfigurieren, ich will keinen KI-Teil dabei haben. Ich denke, das ist natürlich interessant, weil wir da aus der Praxis gesehen haben, dass zum Beispiel für einige Anwälte aus dem Mietrecht und Arbeitsrecht kommen, da wurden dann schon Fragen beantwortet, die erst vielleicht im zweiten Gespräch gestellt worden sind. Und dadurch konnten sie zum Beispiel ins Erstgespräch viel besser vorbereitet gehen und auch den Fall so schneller abarbeiten. Ich denke, das ist auch ein Mehrwert, den man quasi dadurch bieten kann, dass du einfach diese Sektion hast. Und dass du dann auch irgendwie auf Fragen kommst, die später schon stattgefunden hätten, einfach weil du quasi das Formular nicht nur statisch Informationen abfragst, sondern wirklich auf das Gesagte eingehen kann.
Ja, der KI-Assistent oder wie so ein kleiner vorgeschalteter Roboter-Anwaltsgehilfe, der schon ein paar schlaue Fragen stellt, der nachfragen kann, Ja, das klingt, ist natürlich ein toller Ansatz, der tatsächlich ja über das gängige, sag ich mal, Standardisieren und Geschäftsprozess abkürzen über Formulareingaben dann hinausgeht, ne? Denn da nutzt man ja wirklich mal KI im Sinne von, ja, wieder auch intelligente KI-Chatbots oder ähnliches, die da einfach auch schlaue Nachfragen stellen können, ne? Das ist natürlich dann eine wirklich gute Lösung, wenn man da heutige Technologie mit einbinden kann. Verstehe ich.
Für mich war das auch also eine große Erkenntnis, wenn man irgendwie an KI denkt oder Wandel durch KI, hat man immer quasi Automatisierung im Kopf. Ich denke aber, es gibt quasi eigentlich drei Ebenen. So, es gibt auch noch quasi Automatisierung, so die erste Dimension in dem Sinne. Es gibt dann auch noch Innovation und Elimination. Das heißt, also Automatisierung ist ja klar, dass du irgendwie einen bereits bestehenden Workflow hast und den irgendwie versuchst da einfach, dass der schneller und effizienter ist. Innovation heißt, dass du jetzt irgendwie einen Workflow hast, irgendeinen Prozess, wo du zusätzliche Arbeitsschritte hinzufügst, die davor nicht möglich waren. Entweder wegen Aufwand zu groß oder einfach technologisch war das nicht gegeben. Und dann hast du natürlich Elimination. Elimination ist sich anzugucken, okay, durch eine neue Technologie, wie kann man irgendwie dafür sorgen, dass die quasi, dass es nichts zum Automatisieren gibt, in dem Sinne, also dass das wegfällt. Das ist quasi für mich die letzte Ebene. Da kann man zum Beispiel, weil ich gerne so Autobeispiele anbringe, hattest du Ende des 19. Jahrhunderts das Pferdemistproblem. Also europäische Städte sind gewachsen, du hattest mehr Kutschen und die Straßen haben sich gefüllt. Und wenn man das so irgendwie angeht, hätte man sagen können, Automatisierung wäre, dass man mehr Menschen hat, die da den Mist besser und schneller wegschaufen können. Innovation wäre in dem Sinne, dass man sagt, hey, wir haben größere, effizientere Schaufeln und noch schnellere Pferde, die das wegtransportieren können. Und Elimination in dem Sinne ist, dass dann halt Pferde und Pferdekutschen aus dem Stadtbild verdrängt worden sind durch das Automobil. Und dadurch hat sich das Problem komplett quasi von selbst gelöst. Und ich denke, das ist auch für mich so ein Prozess, wo ich mir immer denke, so wo, nicht nur, wo kann ich durch KI Sachen automatisieren, sondern wo kann ich nochmal in diese zwei anderen Dimensionen quasi tiefer gehen.
Und komplett ablösen oder komplett abkürzen sozusagen, ja.
Genau.
Nee, ich verstehe, was du meinst, und der Vergleich mit den Pferdekutschen, genau, der ist ja häufig da, ne, dass dann irgendwo was komplett obsolet wird. Im Grunde im Bereich der Disruptionstheorien oder so wird der ja häufig verwendet, dass man einfach sagt, ne, wir brauchen nicht schnellere Pferde oder mehr Pferde, sondern wir brauchen eben keine Pferde mehr, sondern das Auto. Hätte man mich damals gefragt, ne, dann wäre es oder auch mit dem Telefon und dem längeren Kabel, ne? Und damals hätte man die Kunden gefragt, hätten sie sich noch längere Kabel fürs Telefon gewünscht, um damit durch die Wohnung zu laufen. Haben aber gar nicht dran gedacht, dass man ja vielleicht auch ganz ohne Kabel telefonieren kann. Das verstehe ich. Ich sag mal, der Ansatzpunkt, den ihr jetzt hier gewählt habt, ist, finde ich, auch echt spannend, dass man sagt, wir haben einen Teil vorformularisiert, wir haben auch einen gewissen Guideline-Effekt. Das heißt, es gibt Vorlagen, und wir kombinieren das aber auch mit einem, sag ich mal, innovativen KI-Teil, der tatsächlich auch in der Lage ist, eine Sachverhaltsermittlung mehr oder weniger auf eigene KI-Faust noch ein bisschen voranzutreiben. Unter gewissen Parametern, die dann auch der Kunde einstellen kann. Ne? So habe ich dich verstanden.
Genau, ja, also man kann dann einstellen, quasi wie viele Fragen die KI stellen kann. Man kann diesen KI-Teil auch zum Beispiel komplett ausschalten, wenn man das nicht will. Wir haben, genau, und man kann natürlich auch kombinieren, also dass man irgendwie einen statischen Teil hat im Formular und dann nochmal einen KI-Teil. Das heißt, es ist wirklich je so überlassen, wie man so denkt, dass man seinen Prozess am besten gestalten kann. Wir geben Vorlagen, und das überlassen wir aber dann einfach den Anwälten, Sekretärinnen, Refas, die sich damit beschäftigen, so wie sie das so für am besten halten. So.
Kannst du vielleicht, um uns auch für unsere Zuhörer noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo ihr gerade bei dieser Konstellation, diesem spezifischen Litigo-Mix, den du gerade beschrieben hast, jetzt sozusagen gerade die nächsten großen Forschungen hast? Ich meine, du musst jetzt hier nicht deinen Wettbewerbern Tipps geben, aber einfach uns ein bisschen zu verraten oder anzuteasern, woran ihr gerade seid, wo ihr noch die nächsten großen Chancen auch seht in diesen Aspekten, die ihr jetzt eurem Produkt, wo ihr euer Produkt platziert habt.
Ich denke, was für uns interessant ist, ist, dass man sich natürlich den ganzen Prozess der Mandantenkommunikation anschaut und da nochmal versucht, quasi in den auch Richtung Innovation und Elimination zu gehen. Also wir automatisieren einiges, aber wo kann man nochmal in diese anderen zwei Dimensionen vorstoßen? Zum Beispiel macht es Sinn, irgendwie eine Kommunikationsplattform zu bauen, wo man quasi Anwalt, also Sekretariat, also Kanzlei und Mandanten hat, die sich dann auch wie so eine Art WhatsApp, weil sie sich hin und her Dokumente schicken können. Es ist natürlich schon interessant für uns jetzt auch in die Richtung zu gehen und zu gucken, wo kann man quasi mehr in diese zwei Dimensionen vorstoßen. Und natürlich auch, dass man schaut, dass wir jetzt bei dem, was wir haben, diesen Intake-Prozess, da gucken kann, was kann man vielleicht noch mehr rausholen, kann man ein paar Schrauben nochmal, soll ich sagen, enger ziehen. Das ist natürlich auch für uns immer interessant, mit unseren Kunden in Austausch zu sein, engen Austausch, und da zum Beispiel auf bestimmte Aspekte aufmerksam gemacht zu werden, die man halt vorher nicht auf dem Radar hat. Und ich denke, das ist immer wichtig, dass man nicht zu sehr damit beschäftigt ist, in dem Sinne sein eigenes Süppchen zu kochen, sondern ein offenes Ohr hat für das Feedback, was man bekommt. So sind wir zu Litigo gekommen und so denke ich auch mit der Herangehensweise stellen wir sicher, dass wir wirklich bei diesem KI-Wandel dabei sind und einen echten Mehrwert haben, der jenseits davon geht, dass man einfach nur in dem Sinne automatisiert.
Habt ihr spezielle Formate auch mit euren Kunden oder habt ihr Schlüsselkunden, sowas wie einen Anwenderbeirat oder habt ihr Veranstaltungen oder macht ihr, sag ich mal, so Legal Design Workshops mit euren Kunden, um dieses Feedback strukturiert aufzunehmen oder sind das, sag ich mal, traditionelle Sales-Gespräche, wo ihr einfach zuhört und die Sachen mitnehmt?
Ich würde sagen, einerseits hast du natürlich aus dem Sales-Prozess kannst du unglaublich viel lernen. Also das ist basically die beste Marktforschung, die du immer machen kannst, dass du da holst du dir die direkteste Feedback, wenn es irgendwie darum geht, dass natürlich jemand für eine Lösung, für irgendetwas Geld ausgeben muss, bekommst du natürlich viel authentischeres Feedback, als wenn du einen Freund fragst, Mutter fragst, was auch immer. aber natürlich haben wir auch so strukturierte Formate, also für bereits bestehende Kunden, die das benutzen, dass wir da regelmäßig in Austausch sind mit den Anwälten selbst, aber auch zum Beispiel mit den Sekretärinnen und Refas, dass wir da kurze Termine vereinbaren und da auch immer wieder Feedback aufnehmen. Genau, das heißt, du hast dann immer so quasi einen Mix. Einmal einfach komplett aus dem gesamten Sales-Prozess, aber auch so, was Key-Account-Management angeht, dass man da halt ständig in Kontakt ist mit seinen Kunden. Ich sag's mal so, es gibt natürlich Anwälte, die nutzen das einfach und sind dann in dem Sinne so stille Nutzer. Aber es gibt auch die, und davon haben wir viele, die sagen, hey, so mich fasziniert das so sehr, so also auch diese Modularität und konfigurieren, dass sie da von sich aus Feedback geben, anrufen oder halt E-Mails schreiben. Und das ist auch eine Sache, die mir immer wieder so Kraft gibt, dass ich auch sehe, es gibt da Leute, die kommen wirklich proaktiv schon zu, also Kunden, und die dann sagen, hey, so ich finde das cool, so können wir noch das und das machen, wie sieht's mit dem und dem Feature aus? Weil das ist basically das Beste, was du haben kannst, dass du schon unaufgefordert basically so Feedback bekommst. Aber ja, es ist, also bei manchen musst du ein bisschen nachbohren, musst du vielleicht einfach rausgehen in die Welt und quasi einfach deine Idee diejenigen halt Zielgruppe besprechen. Von anderen bekommst du es so. Ich denke, am Endeffekt, was für mich immer wichtig war, ist, dass man, das ist auch für mich am Anfang des Produktentwicklung wichtig, dass man da nicht die Scheu hat, in die Welt zu gehen. Mhm. Das, was du auch zum Beispiel häufiger siehst, ist, dass Leute, die zum ersten Mal gründen, irgendwie denken, ach, das ist irgendwie so eine spezielle Idee, ich will das mit niemandem teilen, so. Und das ist eigentlich Quatsch. Du musst es mit jedem besprechen, also vor allem was die Zielgruppe angeht, und das war auch immer mein Ansatz. So, ich habe da keine Scheu genommen, mit jedem zu diskutieren, mir die verschiedenste Perspektiven zu holen, und da immer im Austausch zu bleiben. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie so isoliert in sein eigenes Süppchen zu kochen und man denkt, das wird irgendwie schon passieren. Das ist ja.
Ja, das finde ich spannend, auch was du erzählst, dass tatsächlich so die Kunden aus sich heraus scheinbar eure Begeisterung auch teilen und dann mit dieser Begeisterung auch so ein bisschen euch vorantreiben wollen, denke ich jetzt mal nennen. Das ist ja eine schöne Sache und auch, dass du da den Gedanken hast, das Ganze immer iterativ zu verbessern, permanent offen zu bleiben für sowas, ist ja spannend. Aber klar, man braucht beides. Man braucht selber die innere Haltung, damit umzugehen, das mit offenem Ohr aufzunehmen und vielleicht auch ein paar begeisterte Powerkunden, die einen da ein bisschen schubsen, ne? Das ist schon eine coole Sache. Wenn man so eine gute Kombination hat, dann entwickelt man Spaß an dem eigenen Produkt. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch eine glückliche Lage, in der ihr denn da seid, dass das für euch so prima funktioniert. Das finde ich gut. Vielleicht kommen wir noch mal zu einem anderen Thema, aber das ist im Grunde damit geht das so ein bisschen einher, wo wir auch gerade von der Einstellung eurer Kunden gesprochen haben und dem sich auf Technologie einlassen. Wie nimmst du das wahr? Wie ist mehr oder weniger die Technologieoffenheit oder anders gefragt, der Rechtsberatungsmarkt und die Anwaltschaft im Rahmen dieser schon seit Jahren fortschreitenden Digitalisierung, jetzt mit dem großen KI-Schwerpunkt, wo wird sich das hin entwickeln, deiner Meinung nach? Was wird sich noch grundlegend vielleicht ändern im Rechtsberatungsmarkt oder was nimmt ihr heute schon wahr?
Also was ich natürlich wahrgenommen habe, ist, dass KI in sehr vielen Gebieten auf jeden Fall besser geworden ist und sich da schneller entwickelt, also immer schneller entwickelt irgendwie. Du hast in einem Jahr gefühlt einen Fortschritt der letzten 10 Jahre in dem Sinne. Also vor allem was irgendwie so Recherche angeht, habe ich auf jeden Fall ja auch gesehen. Bin auf den verschiedensten Messen gegangen, Libra, Legora, Writer, die ganzen Tools. Backnox Tour, dass du da irgendwo das Thema hast, auch Vertragsmanagement, dass du irgendwie schon diese Bausteine hast und eine KI hast, die Entwürfe geben kann. Ich denke schon, dass das natürlich sich langsam stärker und stärker durchsetzt und die Anwälte da auch offener dafür werden und dass da auch ja, die Tool-Landschaft sich immer, ja, wie soll ich sagen, immer weiterentwickelt. Ich denke auch jetzt, also letztendlich was KI angeht, dass man da natürlich sich vor Augen führen muss, dass die KI immer besser, schneller werden kann, auch weniger halluziniert, aber dass man am Ende verantwortlich ist quasi für den Output, der da rauskommt. Also dass man, jetzt habe ich es mal jetzt öfters auf LinkedIn gelesen, Anwälte, die da schreiben, hey, schau mal, KI ist doch nicht so gut, weil hier hat sie in einem Gerichtsurteil so Fake-Urteile zitiert, die gab es nicht. Ich denke, für mich ist es da wichtig, natürlich zu gucken, klar, dieses Problem wird mit der Zeit weniger werden, aber letztendlich ist es ja auch deine Eigenverantwortung zu überprüfen, also diesen Output zu überprüfen. Das ist, denke ich, auch nicht anders, wenn man einen menschlichen Mitarbeiter hätte, der denselben Fehler gemacht hat. Wenn man jetzt da einen Referendar gehabt hätte und so weiter und so fort, der das hat. Deswegen, ich denke, man muss bei KI sich halt oder bei Technologien sich vor Augen führen, dass vielleicht dieser kurzzeitige Hype komplett überschätzt ist, aber langfristig wird das immer unterschätzt, dieser Wandel. Und ich versuche mich da immer gar nicht in diesem Hype einkriegen zu lassen, das nüchtern zu sehen, aber ich versuche dann wiederum langfristig schon die Folgen auch nicht zu unterschätzen. Genau, ich würde halt immer sagen, es ist, um bei dem Autobeispiel zu bleiben, du kannst mehr Reichweite haben mit dem Auto, aber so, es braucht immer noch einen Fahrer in dem Sinne, der irgendwie die Destination im Auge hat, die Route hat und da auch lenken kann. Und ich denke, das ist das, was ich halt bei KI so interessant finde, dass es halt immer noch ein Human in the Loop braucht. Es darf keine Blackbox in dem Sinne sein, wo man gar keinen Einblick hat, so was die KI irgendwie gemacht hat. Man kann damit administrative Aufgaben automatisieren, man kann vielleicht neue Arbeitsschritte innovieren, die es vorher nicht gab, oder komplett Prozesse fallen komplett weg, aber es braucht natürlich immer noch einen Menschen, der da involviert ist. Ich denke, Großkanzleien haben da den Vorteil, dass sie natürlich irgendwo vielleicht so eine IT-Abteilung, eine Transformationsabteilung haben, die diesen Prozess mitbegleiten kann. Während zum Beispiel so kleinere und mittelständische Kanzleien vielleicht eher auf ja, dadurch, dass sie kleiner sind, zum Beispiel agiler sein können und Tools viel leichter einführen können. Ich denke, das ist auch interessant, da zu sehen, wie ist dieser Prozess, wie sieht es da bei Rechtsabteilungen, Großkanzleien und kleine bis mittelständische Kanzleien aus und wie schnell sind sie darin, quasi bestimmte, also die KI einzuführen und was für einen Impact hat KI dort. Ich denke, das, was ich bei so kleine und mittelständische Kanzleien interessant finde, ist da, dass natürlich du schon viel granularer irgendwo KI einsetzen kannst. Also zum Beispiel, dass du da, um Litigo zu nehmen, da das schon einführen kannst und da quasi schon viel schneller und agiler damit sein kannst.
Ja gut, das ist dann der Vorteil der kleinen Einheiten. Ne? Aber auch nochmal, um zu deinem Beispiel mit LinkedIn zurückzukommen. Klar, es gibt immer noch Anwälte, die sich im Moment hämisch und diebisch darüber freuen, wenn solche Fehlzitate von der KI gemacht werden. Ja, ich muss aber dann auch so ein bisschen daran denken. Es gab wahrscheinlich auch früher Leute, die haben irgendwie lächelnd von ihrer Kutsche runtergewunken, wenn sie irgendwo ein liegen gebliebenes frühes Auto gesehen haben, bei dem dann der Motor mal versagt hat, wie es ja bei den ersten Autos auch der Fall war, haben dann wahrscheinlich gelächelt und gesagt, was für ein Quatsch, ne? Was macht der hier mit diesem neumodischen Firlefanz? Aber grundsätzlich zu erkennen, ich glaube, da sollte dann die meisten zu in der Lage sein zu erkennen, dass ich trotzdem irgendwann mal vielleicht von der Kutsche runterkommen sollte, auch wenn ich sie jetzt noch manchmal gehässig belächeln kann, die neue Technologie. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, also teile ich da auch absolut deine Einschätzung, aber auch spannend zu sehen, dass du das so differenziert siehst und dass du auch sagst, die kleinen und mittleren haben eigentlich eine Chance, jetzt auch durch kleine, granulare Tools im Grunde ihre Nischen auch auszuschöpfen, haben vielleicht nicht so viele, sage ich mal, administrativ strukturelle Hürden zu überwinden, wie jetzt in einer großen Company, wo man alle Partner an einen Tisch setzen muss. Und auch ne, die unter den Partnern sind vielleicht auch einige, die der neuen Technologie ähnlich von der Kutsche oben herab zuwinken und sich freuen, dass dann noch manchmal Fehler passieren. Ja, also finde ich total nachvollziehbar, deine Haltung an der Stelle.
Ja, 100 pro, du hast viel weniger, also in einer kleinen mittelständischen Kanzlei hast du viel weniger Stakeholder, die du an den Tisch bringen musst. Auch das Change Management ist da viel, viel einfacher. Du musst da meistens mit ein, zwei Personen reden, so also die irgendwo im administrativen Prozess beteiligt sind, wie wenn du bei einer Großkanzlei, Rechtsabteilung oder quasi im Corporate-Umfeld natürlich viel längeren Zyklus hast, wo du Leute zusammenbringst. Ich hätte aber auch das Beispiel mit den Kutschen und Pferden und Autos interessant, weil das hattest du wirklich so mal, also historisch, dass da die Leute, die für Kutschen und Pferde waren, dafür, also da die Leute belächelt haben, weil am Anfang war die Verkehrsunfallsquote sehr hoch. Also als da die ersten motorisierten Autos kamen, wurde dann dadurch gelöst, dass man Verkehrsregeln eingeführt hatte, irgendwie, ne? Rechts quasi, dass man sich rechts irgendwo hält, links hat die Vorfahrt, Ampeln hat man dann eingeführt. Und ich denke, das ist natürlich auch bei KI wird wahrscheinlich anders sein. Jetzt kann man sich noch drüber lustig machen oder über bestimmte, ja, so Vorfälle halt da, dass man, ich meine, was Leaks angeht, so weiter, so fort, die SGVO-Konformität, dass man da halt irgendwie das skeptisch sieht. Aber ich denke, das wird sich auch mit der Zeit regeln. Du wirst dann auch wie im, quasi damals bei den Autos so einen Rahmen haben, einen rechtlichen Rahmen, der dann auch diese Vorfälle alle reduziert. Das wird sich dann auch mit der Zeit, ist wie bei den Autos, die werden mit der Zeit immer sicherer. Gürtelpflicht wurde in den 70ern eingeführt. Die Autos waren dann Rahmen, ließ sich dann quasi verbiegen, um diesen Schock abzuservieren. Und ich glaube, das wirst du immer haben bei Technologie. Die werden sich mit der Zeit dann, wenn Leute sie benutzen, immer besser und besser anpassen. Und dann hast du auch weniger Reibungspunkte. Und das ist klar, am Anfang hast du die, aber die werden mit der Zeit immer weniger und weniger. Und ja.
Aber was man heute so liest, ist ja zumindest die KI da nochmal was ganz Besonderes unter den Innovationen. Und wir werden sehen, was sich da so zeigt. Ne? Also ich bin gespannt. Aber wie gesagt, für den Rechtsmarkt teile ich da deine Einschätzung. Es ist auf jeden Fall auch eine Chance, sich dem auch als kleine Kanzlei nicht zu verschließen, sondern nützliche Tools wie auch eures zu nutzen, ist bestimmt eine gute Idee. Ist denn, sag ich mal so, wenn jetzt unsere Zuhörer da sagen, ach, das ist ja ganz spannend und hier die Litigo-Kollegen, die würde ich gerne mal irgendwo sehen, gibt es, wo kann man euch mal sozusagen live antreffen? Seid ihr auf Veranstaltungen oder macht ihr eine eigene, sag ich mal, Sales-Reihe oder Deutscher Anwaltstag oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, wo man euch mal treffen kann und persönlich interviewen sozusagen?
Also ich würde natürlich sagen, wenn man uns irgendwie direkt erreichen kann, dann am besten quasi anrufen, also online, LinkedIn anschreiben, E-Mail, wenn man jetzt nicht darauf warten will, so persönlich face-to-face zu sehen. Denke, da bin ich auch immer am erreichbarsten und ich nehme auch immer gerne Gespräche entgegen, bin immer offen für Austausch. Was Events angeht, sind wir auch häufiger da. Waren da jetzt letztens beim Legal Exchange, der da in der BMW-Welt war, in München. Wir haben auch unseren Hauptsitz so in München. Also wenn man da jetzt Anwalt in München ist, hat man erstens so die Chance, mit uns direkt also in Kontakt zu kommen. Aber wir sind auch ansonsten bei vielen Messen dabei. Jetzt der Deutsche Anwaltstag. Muss ich noch schauen, um ehrlich zu sein. Aber wir waren schon, also auch im letzten Jahr, auf der German Legal Tech Summit, auf so vielen Messen und Summits, auf der ERA Expo, REFA Expo. Das heißt, wir sind auf jeden Fall immer wieder da und wir kündigen das auf unserem LinkedIn ja auch an. Also für die, die uns unbedingt auch in Person treffen wollen, da bin ich auch immer offen dafür. Wir posten das immer so, hier bei dem Event werden wir dabei sein. Ansonsten den direktesten Kontakt oder Zugang natürlich online.
Klar, kann man euch gut finden und einfach euch googeln unter Litigo Solutions, das klappt ganz bestimmt.
Also noch am Ende, also ich bin natürlich schon positiv gestimmt, halt was KI angeht, aber ich denke auch, das wird man, im Nachhinein weiß man es immer besser. So. Man muss natürlich ein bisschen Zeit verstreichen lassen, um halt da sich die Konsequenzen, Auswirkungen anzuschauen und zu messen. Aber was für mich halt persönlich immer interessant ist, ist so, KI ist für mich gerade die große Chance, irgendwo Teil von einem Wandel zu sein. Ich bin leider viel zu spät geboren, um die Einführung des Automobils miterlebt zu haben. Bin auch viel zu spät geworden, um da irgendwo die Einführung des der ersten Handys miterlebt zu haben. Aber ich denke, ich bin zur richtigen Zeit geboren, um halt diesen Wandel mitzuerleben. Ob jetzt die Vorteile und Nachteile überwiegen werden, das werden wir auf jeden Fall sehen. Das kann man retrospektiv immer besser sagen. Aber für mich persönlich ist es einfach eine Chance, eine Jahrhundertchance, bei etwas so Großem dabei zu sein und auch direkt mitzuwirken. Wo ich dann bei den anderen Sachen so leider viel zu spät geboren bin.
Ja, an einer Stelle danke ich dir auch nochmal ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war spannend, hier mit dir über die Themen zu diskutieren. Und ja, wünsche dir aber auch erstmal für dich persönlich, aber auch für Litigo Solutions
alles Gute und wir hören uns. Ja, und an dieser Stelle auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere spannende Podcast-Folgen und andere Informationen finden Sie auf digitalekanzlei.de. Bis bald.